Wir wollen, wenn wir unsere Bibeln dabei haben, aufschlagen Sacharja 2 und Verse 5 bis 9 dienen uns heute als Predigttext. In englischen Übersetzungen ist es Sacharja 2, Verse 1 bis 5. Bevor wir aber den Text lesen, und es geht dabei um die dritte Vision, die dem Propheten Sacharja gegeben wird, möchte ich auf eine sehr interessante Nachricht uns hinweisen, die wir möglicherweise in der letzten Woche auch mitbekommen haben. Am 18. April, das heißt letzten Dienstag, besuchte der im Exil lebende iranische Prinz Reza Pahlavi und seine Frau Jasmine, Israel. Habt ihr davon gehört? Das war sehr interessant, zum einen, weil es das erste Mal war, dass er in Israel war, zum anderen, warum gerade zu dieser Zeit er in Israel war, aber ich will darauf nicht eingehen. Und dieser Pahlavi ist der Sohn des letzten Schahs von Iran, der ja entthront worden ist von den Ayatollahs, und seitdem ist diese Islamische Republik dort und eigentlich ein schreckliches Regime. Und dieser Prinz ist so etwas wie er ist der Leiter der demokratischen Opposition im Iran. Ja? Und wie gesagt, er war zum ersten Mal in Exil. Und das, was er sagte, ist eigentlich interessant und darauf will ich uns hinweisen. Er hat einige Ansprachen gehalten. Und in einer Ansprache hat er gesagt, dass zwischen dem iranischen Volk und dem jüdischen Volk eine lange Verbindung eigentlich herrscht und diese Verbindung zu sehen ist. Besonders, und er hat darauf hingewiesen, auf den Kyros den Großen, der es ja den Juden erlaubt hat, aus der Gefangenschaft nun zurückzukehren in ihr Heimatland und dann mit dem Bau des Tempels zu beginnen, und er hat ja auch dafür finanziell gesorgt, dass das geschieht, so er hat finanziell das Ganze unterstützt. So, das ist der Kyros der Große, von dem wir gesprochen haben, und die Menschen, die als Gefangene dann zurück nach Israel gekommen sind, an die richten sich diese Visionen des Sacharja. Ich fand das so faszinierend, und er hat auch von der Königin Esther gesprochen. Diese Geschichte kennen wir auch alle gut. Ja. Esther war eine jüdische Frau des Königs, wie hieß er nochmal? Artaxerxes, ganz genau, Artaxerxes. Und auch darauf hat er hingewiesen. Und was noch interessant war, beide, er, der Prinz und seine Frau, die gingen zu der Klagemauer und haben dort gebetet. Gibt sogar Bilder, könnt ihr nachgucken, ja. Und die haben gebetet nicht in der muslimischen Art und Weise, wie man betet, sondern eigentlich in der jüdischen Art und Weise. Und das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wie auch immer. Ja, sehr, sehr interessante Nachricht gewesen. Da gibt es noch andere Nachrichten, die ich erwähnen könnte, aber wir sind hier nicht bei einem Nachrichtensender, sondern wir wollen uns mit der Bibel beschäftigen. Aber da die Verbindung ganz klar zu sehen ist, zu dem, was letzte Woche geschah, was der Prinz sagte und dem, was wir uns heute anschauen, das wollte ich dann nur erwähnen. So, jetzt wollen wir gemeinsam den Text lesen und uns mit der dritten Vision, die dem Propheten Sacharja gegeben wird, auch beschäftigen und einmal sehen, ob wir diese Vision entschlüsseln können. Und wir können das. Das ist Kapitel 2, 1 bis 5. Das ist der Mann mit der Messschnur. Ja, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Und bei uns ist Kapitel 2, 5 bis 9. Ja, ist ein bisschen verwirrend, aber wir kriegen das schon hin. So, Sacharja schreibt, und ich hob meine Augen und schaute, und siehe, ein Mann hatte eine Messschnur in der Hand. Und ich sagte, wo gehst du hin? Und er antwortete mir, dass ich Jerusalem messe und sehe, was seine Breite und was seine Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel kam heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, zu dem Engel, der mit Zacharia Wade ihm die ersten zwei Visionen auch erklärt hat. Lauf, rede zu diesem jungen Mann und sage, Jerusalem wird bewohnt werden. Ohne Mauern wegen der großen Menge von Menschen und Vieh, die darin sein wird. Und ich werde, sagt der Herr, eine feurige Mauer ringsherum sein und will mich herrlich darin erweisen. Wir wollen gemeinsam beten. Ewiger Vater, allmächtiger Gott, und gerade wenn wir in diese Vision der Sachare hineinschauen und sie überlegen, sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Und wir beten darum, dass du uns die Klarheit der Gedanken schenkst und dein Wort öffnest durch den Heiligen Geist und wir genauso ermutigt und ermahnt werden aus diesem dein Wort. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Lass mich, bevor wir in den Text einsteigen, Folgendes dazu sagen, dass die meisten Bibellehrer sagen, dass der Mann mit der Messschnur sehr wahrscheinlich der Herr Jesus Christus ist. Und die schlussfolgern das aus dem Grund, weil in Kapitel 6, Vers 12, so wenn ihr eure Bibeln aufhabt, Kapitel 6, Vers 12, könnt ihr mal mitlesen. Dort wird Folgendes gesagt. So spricht der Herr der Heerscharen. Kapitel 6, Vers 12. So spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, den er wird aus seinem Ort hervorsprossen, so, und den Tempel des Herrn bauen. So, bevor man irgendwas baut, muss man messen, da ist die Verbindung und der Name Spross ist einer der vielen messianischen Titel, die wir im Alten Testament haben, die von dem Messias sprechen, die auf Jesus Christus hinweisen. Und deshalb sagen die meisten Bibellehrer, dass der Mann hier mit der Messschnur niemand anders ist als Jesus Christus. Und auch bei dieser Vision ist es sehr interessant zu beobachten, dass der Zacharia nicht fragt, wer bist du? Ja? Sondern er fragt, wo gehst du hin? Ja? Und die Antwort ist sehr aufschlussreich an dieser Stelle. Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist. So, in diesen Worten haben wir schon eine Erklärung, ja, der Vision, aufgrund dessen, weil uns im Alten Testament ganz genau gesagt wird, ja, was Messschnur bedeutet, was die Handlung des Messens bedeutet und so weiter. Ja, man kann es sehr einfach interpretieren, was hier gesagt wird. Ja. Aber damit hört die Erklärung nicht auf. Ich komme nachher noch auf die Erklärung. Das nächste, was wir lesen, ist noch eine extra Erklärung. Im Englischen sagt man, it's the icing on the cake. Im Deutschen sagt man, es ist ein, wie sagt man das im Deutschen? Ein Sahne. Wie? Sahne auf der Torte, so das ist ein Extra, ja, für das, was Zacharia schon in der ersten Erklärung hatte, so das ist noch Icing on the Cake, irgendwie im Englischen hört sich das besser an, ich weiß auch nicht warum, aber so ist es. Was wird gesagt? Nun siehe, der Engel, der mit mir redete, das ist der, der in der vergangenen Vision die Dinge dem Zacharia erklärt hat, ging hinaus und ein anderer Engel ging ihm entgegen, so. Das sind einige Engel, die sich hin und her bewegen. Und er sprach zu ihm. Das ist sehr, sehr schwer zu erklären, wer eigentlich zu wem hier spricht. Aber in diesem Moment, ich denke, ist es nicht allzu bedeutend. Es wird gesagt, laufe. So, wenn gesagt wird oder der Befehl gegeben wird, laufe, dann verstehen wir, aha, es ist sehr dringlich, ja, was hier dann gezeigt wird, was hier passiert. So, die Dringlichkeit der Vision und der Botschaft wird erklärt. Und sage jenem jungen Mann, wer ist der junge Mann? Das ist Zacharia selbst. Ja? Und er wird als jung hier in der Schrift deklariert. Es ist dasselbe Wort, das zum Beispiel für Josef gebraucht wird im Alten Testament, der vom Pharao steht, ja, und ihm dann sein Traum erklärt. Und auch von David wird im Zusammenhang dessen, was der König Saul fragt, genau dasselbe Wort gebraucht. So, man nimmt an, dass Sacharja so um die 30 Jahre alt war. Wir sagen, oh, das ist noch nicht mehr jung. Ja, anscheinend ist es jung genug für die Himmelswesen. So, und er sprach: Als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst, und hier kommt die Verwirrung, wer das wohl ist, der hier spricht, und er sprach. Ja? Und ich selbst, und das ist ein ganz starkes Wort, wird hier gebraucht. Im Deutschen sagt man emphatisch oder nachdrücklich, unterstreichend, ich selbst spricht der Herr. So, entweder ist es Gott selbst, der hier spricht, möglicherweise, und ich denke, das ist, was es ist, weil vorher vom Engel gesprochen wird, es ist der Engel, der im Auftrag Gottes das nun weiter sagt. Ja? Ich will feurige Mauer um sie her sein und Herrlichkeit in ihrer Mitte sein. Wir kommen noch drauf, was das meint. So, lass uns einmal überlegen, was das bedeutet. Zunächst einmal, da ist der Herr Jesus mit der Messschnur. Ja? Die Messschnur ist ein Messinstrument, es ist kein Schmuckstück, es ist kein Musikinstrument, es ist ein Messinstrument. Und diese Messschnur ist zu einem bestimmten Zweck da. Wofür? Zum Vermessen. Ja? Jesus will die Stadt Jerusalem vermessen. So, und wir fragen uns, und? Was bedeutet das? Ich habe in Deutschland als Vermesser gearbeitet für 5 Jahre. So, ich bin ein bisschen vertraut mit dem ganzen Vermessungswesen. Und normalerweise ist das so, nur ist nicht normalerweise, es ist so, dass nur der Eigentümer sein Grundstück vermessen kann oder dann Vermesser, die im Auftrag des Eigentümers kommen und dann etwas vermessen. Ja? So, was wird wichtig, wenn wir dieses Prinzip anwenden auf das, was uns gesagt wird, dass Jesus mit einer Messschnur kommt? Uns wird bedeutet, Jesus gehört Jerusalem. Ja, nicht nur Jerusalem, die ganze Welt gehört ihm. Wir werden gleich darüber sprechen. Aber in diesem Moment ist es Jerusalem, von der gesagt wird, von dieser Stadt wird gesagt, sie gehört Jesus, und Jesus macht sich auf, um sie zu messen. Ja? Stellt euch mal vor, und ich will das einmal durch eine Illustration erklären. Ja? Vor ein paar Wochen war das gewesen, da haben wir bei uns auf der Straße einen Vermesser gehabt. Und er ist auch auf unser Grundstück gekommen und hat da was vermessen. Und ich habe es gesehen, aha, der ist ein öffentlich-rechtlicher Vermesser, was weiß ich. Ja, und vom Gesetz her hat er das Recht, auf mein Grundstück zu kommen und zu vermessen. Ja, er braucht meine Erlaubnis nicht. Er kommt und macht das, weil er das Recht dazu hat. Aber stellt euch vor, ihr seid bei eurem Frühstück. Ja, ihr trinkt euren Kaffee gemütlich, aber plötzlich seht ihr, wie euer Nachbar kommt und anfängt zu vermessen. Euer Grundstück zu vermessen. Ja, der hat auf eurem Grundstück nichts verloren. Das Grundstück gehört euch. Ja, und ihr habt alles Recht, hinauszugehen und diesen Nachbarn zurechtzuweisen und ihn wegzujagen. Ja, nicht ein öffentlich-rechtlicher Vermesser und auch nicht der Eigentümer. Die haben das Recht zu vermessen. Und das ist genau das Prinzip, das uns hier in dieser Vision gezeigt wird. Ja? Das Erste, was wir verstehen, ist, dass Jesus als Gott der Eigentümer der Stadt Jerusalem ist und eigentlich der Eigentümer der ganzen Welt ist. Und er hat das Recht, die Welt, Jerusalem, zu vermessen, wann immer er will. Schaut einmal, wir kennen diese Bibelstelle sehr gut, Kolosser 1, 16 bis 17, was uns von Jesus gesagt wird. Und hören wir genau zu, wie die Bibel das sagt, und lassen wir das einmal einsinken, ja, in unser Verständnis, was gesagt wird, und überlegen wir einmal, was das für unser Alltagsleben doch eigentlich bedeutet, was die Heilige Schrift hier sagt. Kolosser 1, 16 bis 17. Wir kennen diese Stelle sehr gut oder diese zwei Verse gut. Manche von uns haben das auswendig gelernt. Und oft ist es so, dass wenn man einen Bibelvers auswendig lernt, ja, man, Man kann es wunderbar vom Kopf her rezitieren, aber das bleibt im Kopf, das geht nicht bis ins Herz. Und ich hoffe, dass das, was wir heute ansprechen, bis in unser Herz geht. Kolosser 1, 16 bis 17. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn, und die Rede ist von Jesus Christus, und für ihn, für Jesus Christus geschaffen, und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. So, der Text sagt uns unmissverständlich, dass alles von Jesus geschaffen wurde und dass alles in Jesus besteht, dass er danach schaut. Die Frage ist an uns diese, glauben wir das? Glauben wir das? So, und was bedeutet das nun für unser Leben ganz persönlich, dass Jesus der Schöpfer ist und Erhalter nicht nur dieser Welt, nicht nur der sichtbaren Schöpfung, sondern auch der unsichtbaren? So, wenn Jesus der Erhalter dieser sichtbaren Schöpfung ist, wie ist das mit uns, die wir zu Jesus gehören? Kümmert sich Jesus auch um uns? Manchmal fühlen wir das nicht, oder? Aber was sagt die Schrift? Kümmert sich Jesus um uns? Die Schrift sagt ja. Okay. So, das ist das klare Zeugnis der Schrift. Und ihr Lieben, wenn wir das heute dem modernen Menschen sagen würden, dass alles von Jesus gemacht worden ist, dass alles deshalb besteht, weil Jesus es will, dass es besteht, was würden die Menschen über uns denken? Natürlich, wir sagen als gläubige Menschen, das ist uns gleich, was die über uns denken. Ja? Aber das ist doch etwas, was dem modernen Menschen doch sehr befremdend ist. Ja? Was? Jesus? Ja, der am Kreuz gestorben ist, der ans Kreuz genagelt worden ist. Er ist der Schöpfer und Erhalter dieses Universums. Und hier kommen wir zu einem Punkt, wo wir tatsächlich erkennen, ihr Lieben, das, was die Menschen sagen und denken, ja, das ist für uns nicht das Ausschlaggebende. Was ist für uns das Ausschlaggebende, gerade im Zusammenhang dessen, wie wir die Realität beurteilen? Das, was die Schrift sagt, oder? Ich denke, da sind wir uns einig. Ja? So, für uns ist es viel wichtiger zu hören, was die Heilige Schrift sagt, als was die Menschen, die zum Teil da oben sitzen, ja, unsere Politiker und manche anderen, und die dann etwas von sich geben, von dem wir wissen, das sind nur Menschen. Das sind nur Menschen. Ja? So, wir tun gut dran, sehr gut dran, wenn wir dem mehr vertrauen, was die Heilige Schrift sagt. Und wenn wir genau diese Realität nicht nur erkennen, sondern immer wieder uns vergegenwärtigen, aha, so ist es. Jesus ist der Erhalter dieser Welt. Jesus ist mein Herr und Heiland, mein König. Er erhält auch mein Leben. Ich habe gestern, das war ein sehr, sehr interessanter Vortrag gewesen, und ja, es war wieder interessant zu hören, ja, wie eigentlich dumm, entschuldigt, dass ich dieses Wort gebrauche, aber wirklich dumm diese Evolutionstheorie ist und wie sie überhaupt keinen Sinn macht. Es ist erstaunlich, dass die Menschen sich dort einfangen lassen, und als Kind bin ich gebrainwashed. Ja? They brainwashed me. In Russland, in Deutschland genau dasselbe, bis ich dann das Evangelium gehört habe und dann auch gesehen habe, Gott ist eigentlich für die Schöpfung verantwortlich. Ja, das war ein Wachwerden, ja, für mich gewesen. Ich habe von einem Atheisten gelesen, der im Wald unterwegs war und sich dann die Bäume angeschaut hat und die Blumen angeschaut hat, die gewachsen sind, und die Hasen gesehen hat und die Ameisen. Und er war erstaunt. Ja, Mensch, sagt er, der Zufall, ja, was der alles an Herrlichkeit bewirken kann, diese Bäume, die so zufällig dort wachsen und die Blumen und die Ameisen und so weiter. Und plötzlich steht dieser Atheist vor einem Grizzlybär. Ja? Ja, dann hat der Atheist nicht mehr an den Zufall gedacht, sondern er hat daran gedacht, wie er schnell wegkommt. So, und als er am Weglaufen war, merkt er, der Bär ist viel schneller. Ja, survival of the fittest, sagt man, das Überleben der Stärkeren. Ja, du hast keine Sonne gegen einen Bär, der Bär ist viel schneller wie du. Und ganz erschöpft fällt dieser Atheist dann auf seine Knie und schreit zu Gott und sagt, Gott, hilf mir doch in dieser Situation. Und dann bleibt plötzlich alles still, der Bär bleibt stehen und dieser Mann hört eine Stimme aus dem Himmel. Und die Stimme sagt ihm, Otto, du hast dein ganzes Leben lang mich verleugnet. Und jetzt in dieser Notsituation schreist du zu mir? Und dann sagt Gott, kann ich denn jetzt annehmen, dass du ein Christ bist? Und der Atheist sagte zu Gott, ich sehe das ein, das ist eigentlich unfair. Ja? Wenn ich jetzt in dieser Notsituation ein Christ werde und mein ganzes Leben lang vorher Gott verneint habe, nur das geht nicht. Ja, ich sehe das auch ein. Aber er sagt, könntest du nicht den Bären etwas christlicher machen? Ja, das würde auch helfen. Und Gott sagt, in Ordnung, das mache ich. Und dann sieht der Mann, wie der Bär seine Pfoten zusammentut und sagt, Vater, segne diese Speise. Uns zum Wohl und dir zum Preise. Ja, schon interessant, genau das zu sehen, und ihr habt das mit Sicherheit auch erlebt, dass selbst die militantesten Atheisten, wenn sie einmal in eine Not kommen, was machen sie? Sie beten. Manche von euch erinnern sich noch an Paul Löffler. Paul Löffler, der Mitglied der Gemeinde war für eine Zeit lang. Hast du ihn getauft, Siegfried? No? Ich kann mich nicht mehr erinnern, schon lange her. Wie auch immer, Paul Löffler war ein U-Boot-Steuermann gewesen im Zweiten Weltkrieg. Und er sagt, die Matrosen, die waren alle stolze Männer gewesen, alle in ihren jungen Jahren, nichts kann sie umhauen. Aber er sagt, wenn sie auf Tauchfahrt gewesen sind, also unter Wasser und dann die Bomben gefallen sind, er sagt, da gab es keinen einzigen Atheisten im Boot. Die waren alle auf den Knien und er sagt, ich auch. Und wenn sie aber überlebt haben, ja, und die Flugzeuge vorbei waren, bupp, alles war Tagesordnung. Die haben genauso weitergemacht wie vorher. Vorher gebetet wie verrückt, ist es vorbei, oh, alles in Ordnung. Ja, und dann sind sie wieder Atheisten. So, für uns als Christen, ja, ist es kein Problem zu erkennen, dass Jesus verantwortlich ist für die ganze Schöpfung, die sichtbare und unsichtbare Welt. Und wenn Jesus tatsächlich der Schöpfer und der Halter dieser Welt ist, dann kann er sie messen nach seinem Wohlgefallen. Ja? Aber nicht nur das. Wir erkennen auch darin, dass Jesus nun mit dieser Mission unterwegs ist nach Jerusalem, dass Jesus einen bestimmten Plan hat. Es ist doch so, ein Vermesser kommt nicht einfach so, sondern er kommt in einem Auftrag und wir wissen ganz genau, aha, entweder soll ein Haus gebaut werden, entweder soll die Karte vervollständigt werden, entweder will vielleicht ein Nachbar von uns den Zaun richtigerweise ziehen und so weiter. Ein Vermesser kommt nicht einfach so, er hat einen Plan, ja, warum er das vermisst. Und genauso sehen wir das auch mit dieser Vision. Jesus plant eine wunderbare Zukunft für Jerusalem. Und das ist genau das Bild, das vor unseren Augen ist, Jesus mit der Messschnur. Ja? Was ist diese Zukunft? Wir lesen, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Soweit zunächst einmal. Naja, wir lesen das und denken, ja, was ist denn schon dabei, dass man keine Mauern hat? Ich will das einmal in einer Illustration erklären. Es war so um die 1830, da hat ein bestimmter britischer Jude mit dem Namen Sir Moses Montefiore, er war ein sehr reicher Mann und auch adelig, wurde geadelt, deshalb Sir Moses, ja, Er hat angefangen, die Stadt Jerusalem hat eine Cholera-Epidemie erlebt und er wollte ein bisschen aushelfen. Er hat Israel sehr geliebt. Er ist immer wieder hingereist und versuchte mit seinem Reichtum, Wohlstand dort auszuhelfen. Und er wollte, dass die Menschen so aus Jerusalem rausgehen und ein bisschen, dass sie nicht aufeinander hängen und die Seuche dann, die nächste Seuche, die kommen sollte, nicht so schlimm ist. Und so hat er Häuser, eine Siedlung an Jerusalem angebaut und es den Menschen frei angeboten, dass sie dorthin gehen und in diesen Häusern leben. Niemand wollte in den Häusern leben. Niemand. Und das war nicht deshalb, weil die Häuser so schrecklich hässlich waren oder unbewohnbar waren. Es war so deshalb gewesen, weil da keine Mauer drumherum war. Sie hätten dann praktisch aus Jerusalem, das mit einer Mauer umgeben ist, raus in diesen ungeschützte Gebiet dort ziehen. Und als er eine Sicherheitsfirma beauftragt hat, auf diese Siedlung aufzupassen, sind Menschen dann aus Jerusalem raus, manche, und haben sich dann getraut, in diesen Häusern zu leben. Und übrigens, der eine oder der andere war von euch vielleicht in Jerusalem gewesen. Die Windmühle, die Montefiore seinerzeit gebaut hat, im Zusammenhang dieser Siedlung, kann man heute noch besuchen. Damals haben die noch ordentlich gebaut, scheint's mir. Aber eine Stadt ohne Mauern bedeutete zu diesem Zeitpunkt, als Sachar die Vision bekommen hat, praktisch etwas Verwundbares. Ja, wie kann man ohne Schutz einer Mauer sicher leben, haben sich die Menschen gefragt. Das ist doch viel zu gefährlich. Und das ist auch, warum zum Beispiel, nachdem sie den Tempel fertiggestellt haben, die Menge der Juden, die hier angesprochen wird im Sacharja-Buch, in 52 Tagen haben sie die ganze Mauer gebaut, weil das wichtig war, dass die Mauer da ist. Und hier in der Vision wird aber dem Propheten Sacharja erklärt, dass seinerzeit es in Jerusalem keine Mauer geben wird. In der Zukunft. Wir lesen, ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie sein und ich will mich herrlich darin erweisen. So, warum wird es diese Mauer nicht geben? Der Text sagt uns, weil Gott selbst in Jerusalem sein wird, leben wird. Wann wird das sein? Tausendjähriges Reich. So, wir sehen die Spannweite dieser Vision, die uns ganz klar hier aufgezeigt wird. Und die Juden sollen verstehen, die den Tempel gebaut haben, nachher auch die Mauer Jerusalem, sie sollen verstehen, da ist eine Zukunft, eine herrliche Zukunft verheißen, nicht nur für diese Stadt, sondern für uns auch als das Volk Gottes. Das englische Wort, schaut einmal diejenigen von euch, die die englische Bibel haben, das englische Wort für feurige Mauer ist was? Firewall. Richtig? Firewall. Und das ist ein Begriff, der unter anderem auch aus der Computerwelt bekannt ist. Kennt ihr euch mit diesem? Firewall? Wisst ihr, wofür das gut ist, die Firewall? Wisst ihr, wer der Erfinder dieses Schutzprogrammes ist? Das ist ein Schutzprogramm für den Computer. Ist ein jüdischer Mann. Interessant. 1993 hat ein bestimmter Gil Schwed, der war 25 Jahre alt, er hat das erste Programm geschrieben, Schutzprogramm, Firewall, und er hat das Firewall genannt aufgrund dieser Stelle aus Sacharja. Er war vertraut mit der Bibel und hat gesagt, das ist ein gutes Wort für mein Programm, das den Personal Computer, den persönlichen Computer schützt, damit die Angriffe von außerhalb abgewehrt werden. Dieser Mann lebt heute noch und er ist sehr reich geworden, sag mal so. 3,5 Billionen ist er wert. Man kann heute so viel rausfinden im Computer, das ist interessant. Und das Prinzip aber dieses Programms Firewall ist sehr einfach zu erklären. Ich habe das schon versucht zu erklären. Wie gesagt, wenn jemand Oft ist es ja so, dass wir in unseren Computern, heutzutage machen wir viele machen Banking damit. Ja? Man überweist Geld von der Bank, man hat persönliche Daten im Computer und so. Man will nicht unbedingt, dass andere das mitkriegen. Ja? Oder dass die unsere Passwörter rauben und genau wissen, welche Bank wir gebrauchen und so weiter und so weiter. Und dafür ist genau diese Software, die man Firewall nennt, da. Ja, es schützt unseren Computer gegen die Angriffe von außen. Ja? Und wir sehen also das ist das Prinzip dieses Programms, dann immer wieder, das immer wieder benutzt wird. Ich denke, in jedem Computer benutzt wird. Wenn man keine Firewall hat, ja, hat jeder Zugriff zu unserem Computer und das ist nie gut. Aber wie gesagt, wir sehen in dieser Vision des Sacharja oder die dem Sacharja gegeben wird, auch eine ganz klare messianische Prophetie. Ja? Wir sehen diese Prophetie auf das messianische Reich, auf das Millennium. Und zu diesem Zeitpunkt im Millennium wird Jerusalem weit größer sein, wie es jemals gewesen ist, und keine Mauern werden notwendig sein. Warum nicht? Weil Gott selbst, weil Jesus Christus selbst mit seiner Herrlichkeit in dieser Stadt sein wird. Woran erinnert uns dieses Bild mit der feurigen Mauer, wenn wir zum Alten Testament gehen und die Geschichten uns überlegen, die wir so kennen? Es erinnert uns an eine bestimmte Geschichte mit Elisa. Das auch. Das auch, genau. Und auch natürlich die Feuersäule, ja, und die Rauchsäule auf dem Tempel. Aber könnt ihr euch an die Geschichte mit Elisa erinnern und seinen jungen Begleiter? Ja, die syrische Armee, die plant irgendwas zu machen. Und Elisa wusste das im Voraus, weil Gott es immer offenbart hat. Und dann wurden dementsprechend auch Anweisungen gemacht, sodass die Syrer keine Sonne sehen. Und dann der syrische König ist verzweifelt gewesen. Er sagte, ich muss einen Spion unter meinen Generälen haben. Und die Generäle sagen, no, da ist kein Spion. Aber da ist ein Mann in Israel. Sein Name ist Elisa. Und Gott sagt ihm, was wir vorhaben. Ja, sagt der König, wir müssen ihn fangen. Ja, wir müssen ihn beseitigen. Und so schickt der syrische König eine ganze Armee. Sie finden raus, in welcher Stadt dieser Elisa ist. Und die Armee umringt diese Stadt. Ja, und der junge Begleiter des Elisa, wahrscheinlich Gehasi, er geht raus, er schaut sich das Ganze an und er ist sofort wach. Früh am Morgen geht er raus, schaut, es wird sofort wach, läuft schnell rein und erklärt dem Elisa, was Sache ist. Da ist eine ganze Armee um die Stadt, wir kommen hier nicht raus. Gelände Ende, ja, wir kommen nicht weiter. Und der Elisa ist ganz ruhig. Könnt ihr euch erinnern, was er gesagt hat? Er sagte, fürchte dich nicht. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Ich frage mich manchmal, was hat wohl dieser junge Gehasi gedacht, als Elisa ihm das sagte? Oh ja, schon wieder. Ja, ja. Und dann betet Elisa und sagt, Gott öffne diesem jungen Mann die Augen. Und dann sieht Elisa diese andere Welt, ja, und sieht diese feurige Armee um sie herum. Ja. So ihm werden die Augen aufgetan. Und in der Computerwelt ist das ähnlich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen mit den Computern vertraut sind, aber man kann mit dem Computer vieles machen. Man schreibt was oder man schickt etwas weg. Aber das ist nur oberflächlich. Ja, etwas, was wir sehen, mit dem wir arbeiten. Im Hintergrund, das sind so viele Befehle. Ja, da laufen bestimmte Programme, sodass wir zum Beispiel schreiben können, etwas wegschicken können. Aber wir sehen das doch nicht. Und doch, im Hintergrund findet das statt. Und in der Computerwelt gibt es eine Möglichkeit, wie man dann diese Befehle, ja, die dann das, was wir schreiben, korrigieren oder was immer, wir können Einblick da rein. Es gibt einen bestimmten Befehl, wie man das macht, und dann hat man einen Einblick da rein und sogar einen Eingriff. Man kann sogar ein Programm, das im Hintergrund läuft, verbessern, wenn man sich auskennt. Ja? Und das ist genau die Realität, in der wir leben. Ihr Lieben, ist das Sichtbare, das wir sehen, mit dem wir umgehen, ist das alles? Das ist nicht alles. Ja, das ist nur der Vordergrund. Was läuft im Hintergrund alles ab? Und ich glaube, wir würden ganz schön staunen, ja, wenn Gott uns die Augen aufmachen würde. Hebräer 1, Vers 14 sagt uns, dass Gott Engel ausgesandt hat zum Dienst derer, die das Heil ererben sollen. Ererbt ihr das Heil, weil ihr Jesus Christus euer Leben anvertraut habt? Ja. Und deshalb sind die Engel unterwegs, um euch zu dienen, um mir zu dienen. Und ich frage mich, was wir gerade jetzt sehen würden, wenn Gott uns die Augen dafür öffnet. Vielleicht ist es gut, dass wir nichts sehen, aber das ist die Realität, auf die uns die Heilige Schrift ganz, ganz klar hinweist. Im Hintergrund, in dieser geistlichen Welt. Diese geistliche Welt ist genauso real wie die Dinge, die vor unseren Augen sind. Ja, und wenn Gott unser Vater ist, aufgrund dessen, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dann ist er auch eine Feuermauer um uns herum, oder? A firewall around us. Und ich sage, manchmal fühlen wir das nicht, manchmal denken wir das nicht, manchmal vergessen wir das, besonders wenn wir angefochten werden, besonders wenn wir gesundheitliche Schwierigkeiten haben. Ja? Aber das ist genau, was das Wort Gottes uns hinweist. Immer wieder möchte ich uns auf Hiob hinweisen. Ja? Hat er immer gedacht, dass Gott Hiob in seiner Hand hält, in seinen Problemen, in seinen gesundheitlichen Schwierigkeiten? Mit Sicherheit nicht. Aber zum Schluss, als Gott zu ihm spricht, ja, preist er Gott. Ja? Und in unserem Leben ist das genauso. Wir sind in Gottes Hand. Wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben, wir sind Kinder Gottes und wir sind in Gottes Hand. Wir verstehen nicht alles, was in unserem Leben passiert, aber eins wissen wir, die Dinge, die uns zustoßen, auch gesundheitlich, auch persönlich, dienen zu unserem Besten. Wir fühlen das nicht manchmal, wir denken das nicht, aber das ist, was das Wort Gottes sagt in Römer 8, 28. Eins aber wissen wir. Achtet drauf, es wird nicht gesagt, eins aber fühlen wir oder eins nehmen wir an. Das Wort Gottes sagt, wir wissen es. Wie können wir es wissen? Nur wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen. Stimmt's? Das stimmt. So, was wissen wir? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wie gesagt, das ist nicht etwas, was wir unbedingt empfinden oder vermuten, aber das ist die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Die Schrift sagt, wir wissen. Ja? Gott ist unsere Feuermauer. Das können wir wissen. Immer, immer, auch in unseren gesundheitlichen Schwierigkeiten, in unseren Nöten, in unseren Problemen. So, was sehen wir in diesem Text? Wir sehen in diesem Text ganz klar, dass Jerusalem, dass den Juden, dem Volk Israel, eine gewaltige Zukunft verheißen wird von Gott selbst in dieser Vision. Und ihr Lieben, wir kommen zu uns. Wird uns eine schöne Zukunft verheißen? Der Heiligen Schrift nach?
Am Ende ja.
Am Ende ja. Ja, nicht in dieser Welt. Und das ist es, ja, worauf ich uns noch einmal aufmerksam machen möchte. Ihr Leben in dieser Zeitlichkeit. Die Zeitlichkeit sollte nichts an uns haben. Ja? Wir müssen uns an Jesus Christus binden und die Realität annehmen, glauben, darum wissen. Warum? Weil wir dem Wort Gottes vertrauen. Schaut einmal, was Römer 8, Vers 19 sagt. Das ist eine wunderbare Stelle, nur eine aus sehr vielen. Es wird gesagt, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Was? Die ganze Schöpfung wartet darauf und ich soll nicht? So könnt ihr euch vorstellen, so zwei Grashüpfer. Ich weiß nicht, ob die sich unterhalten, aber die können sich fragen, Mensch, was ist denn los mit diesen Christen? Ja? Die haben sich so bequem gemacht in der Zeitlichkeit, denen geht es viel zu gut hier. Wissen die nicht, was sie erwartet? Wisst ihr, was uns erwartet? Weil ihr die Schrift liest? Weil euch deutlich wird, das ist die Realität, in der wir leben sollen. So, binden wir uns nicht an die Zeitlichkeit, binden wir uns nicht an diese weltlichen Dinge, binden wir uns an Jesus Christus. Ja? Und vor allem, wenn diese Dinge passieren, ihr Lieben, die unser Leben so ein bisschen durcheinander bringen, die uns ins Zweifel bringen, vielleicht auch Depressionen in uns verursachen, das kann ja auch sein, machen wir uns eins bewusst, dass diese Dinge, die an uns herantreten, ob es Versuchungen sind, gesundheitliche Schwierigkeiten, aber was immer, gesundheitliche Schwierigkeiten können auch Versuchungen sein, mit Sicherheit. Gott, unser Vater, lässt es zu. Er ist eine Schutzmauer um uns herum und diese Dinge haben wir, erleben wir, weil Gott, der Vater, uns, weil Gott es zulässt. Warum? Warum? Ihr Lieben, zu unserem Besten, damit wir geistlich wachsen, damit wir uns dessen bewusst sind, diese Zeitlichkeit ist nicht unsere Welt. Wir gehören woanders hin. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.